Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Sascha Leindecker. Sascha, danke, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hallo Martin, ich danke dir für die Einladung. Ja, mein Name ist Sascha Leindecker aus Köln. Und ich bin seit sechseinhalb Jahren ungefähr Fotograf. Bin seinerzeit eigentlich im Nebengewerbe zur Fotografie gekommen. Sprich, ich habe mich eigentlich relativ bewusst dafür entschieden, dass ich Fotografie im Nebengewerbe betreiben möchte. Mhm. Habe auch dann erst tatsächlich richtig angefangen zu fotografieren. Vorher wusste ich über das Motiv herzlich wenig. Und habe es dann relativ intensiv betrieben, 3 Jahre lang. Mit Praktikum in einem klassischen Fotostudio, mit Ausbildung an der Fotoakademie Köln. Okay. Und habe mich dann allerdings auch nach 3 Jahren ungefähr dafür entschieden, oder ich musste mich dafür entscheiden, den Weg dann auch hauptberuflich als Fotograf zu gehen. Und ja, mache das jetzt seit Oktober 2014, glaube ich. Und arbeite maßgeblich als Trainer, als Fotografen-Coach. Mhm. Und darüber hinaus betreibe ich ein Meet- und Eventstudio in Köln. Mhm. Das ist das Loft Studio Cologne. Und und hier und da noch eigene Fotoarbeiten, aber wie gesagt, maßgeblich bin ich als Trainer unterwegs.
Hat da wahrscheinlich gleichzeitig den Vorteil, also ich kann es von mir so sagen, dass du dann genau nur mehr das fotografierst, was du halt fotografieren willst, oder?
Ganz genau so ist es tatsächlich. Während meiner Ausbildung an der Akademie hatte sich dann schon herauskristallisiert, dass ich jetzt nicht der großartige Künstler bin, wenn ich ins Fotografische reingegangen wäre oder überall als Fotograf, purer Fotograf gearbeitet hätte, wäre es wahrscheinlich in die kommerzielle Schiene gegangen, mhm. Sprich mit der Arbeit über Agenturen etc. Während der Ausbildung hatte sich aber mein Coaching-Geschäft langsam aber sicher und stetig entwickelt. Und die beiden Bereiche lassen sich jetzt auch nicht sonderlich gut kombinieren, weil man auf der einen Seite flexibel sein müsste und auf der anderen Seite plane ich meine Sachen relativ lange im Voraus. Mhm. Und deshalb habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden, im Coaching-Segment zu bleiben. Da fühle ich mich ganz wohl. Wie du sagst, kann man eben sich das aussuchen, was man fotografiert und das dann anderen gerne beibringen.
Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, was fotografierst du denn, wenn du dies aussuchst?
Das sind ja maßgeblich schöne Frauen oder fast ausschließlich schöne Frauen. Mhm. Inzwischen weltweit reisen wir selber viel rum. Andere lassen mal zu uns kommen und ich bin People-Fotograf mit leichten Schwerpunkt zur sinnlichen und zur Aktfotografie und suche dort immer nach neuen Gesichtern und tobe mich dort aus, fotografisch.
Sehr cool. War das schon immer so die Leidenschaft oder der Plan oder ist das was irgendwie so, irgendwann einmal, ich probiere es aus und dann bist du dort hängen geblieben?
Plan war ein anderer. Ich hatte, wie gesagt, die Fotografie als Nebenerwerb erstmal angedacht und hatte dann eben neben meinem Hauptjob seinerzeit ein Praktikum bei einem klassischen Fotostudio gemacht. Das ging über ein Jahr. Okay. Und habe dann eben auch dieses klassische Geschäft gelernt, was für mich in erster Linie erstmal hieß, Pass- und Bewerbungsbilder machen. Ja, genau. Und darüber hinaus aber auch Studioserien editieren, Hochzeitsserien editieren, fertig bearbeiten und eben für den Kunden fertig machen. Und das war meine Vorstellung von Fotografie. Ich kannte damals nichts anderes. Dachte mir, okay, so musst du als Fotograf dein Geld verdienen. Mhm. Und hatte dann seinerzeit in einer etwas kleineren Stadt zwischen Köln und Aachen, genannt Düren, ein kleines Fotostudio eröffnet, was ich dann eben auch nebenbei betrieben habe, eben auf Termin. Mhm. und hatte auch meine ersten Privatkunden und meine Hochzeiten gemacht, aber habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, ja, so ganz ist es das nicht, ganz glücklich macht mich das nicht. Und habe dann eben nach anderen Möglichkeiten gesucht, in der Fotografie mein Geld zu verdienen. Und das ist dann irgendwann, sind dann irgendwann die Workshops geworden, beziehungsweise ich habe meinen ersten Workshop, ich glaube Ende 2012 oder 2013 gegeben. Und da hatte ich dann meine Passion gefunden, weil das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Cool. Gleichzeitig konnte ich eben mit schönen Menschen zusammenarbeiten im Bereich von der Modelfotografie. Auf der anderen Seite lerne ich wahnsinnig viele interessante Menschen auf Teilnehmerseite kennen, die auch inzwischen von überall herkommen. Und ja, das macht mir Spaß und da bin ich heute zu Hause.
Cool, also war es für dich der Schritt weg sozusagen vom ich nenne es jetzt mal sicherem, fixen Fotostudio mit eventuell fixen Kunden, keine Ahnung, wie es war. War das irgendwie sowas, wo du sagst, so, das war so, probieren wir es aus oder lassen wir das Fotostudio und ab ins kalte Wasser?
Ja, so kalt war das jetzt gar nicht. Ich war ja auch dabei, erst das Fotostudio aufzubauen. Das heißt, okay. ich hatte das 2 Jahre lang gemietet. War ein kleines Studio ohne viel Kosten.
Okay.
Und da ich es eben auch nebenbei betrieben habe, gab es jetzt auch keinen Kundenverkehr und ich musste ja auch nicht davon leben. Ich hatte noch mein Gehalt aus meiner Haupttätigkeit. Mhm. Und habe halt meine ersten Gehversuche mit dem Studio gehabt, habe aber relativ schnell gemerkt, ja, irgendwas passt hier nicht, das ist nicht so ganz meins und habe dann eben nach anderen Möglichkeiten gesucht. Und nachdem es dann eben der Workshop-Sektor geworden ist oder der Coaching-Sektor geworden ist, habe ich seinerzeit auch erstmal das Studio wieder abgegeben, weil ich dachte, na, brauche ich nicht, ich miete mir mal lieber Locations. Und mache dann immer was anderes oder suche mir immer andere spannende Locations für meine Coachings und habe dann 2 oder 3 Jahre ohne Studio gearbeitet und neuerdings jetzt eben mit unserem Loftstudio Cologne in Köln ein zweites Standbein aufgebaut. Mhm. Da war der Bedarf einfach für mich groß, um wieder ein großes, vielseitiges Studio zu haben, wo ich relativ viel selber machen kann, aber eben das Ganze auch als eigenes Standbein auf die Beine zu setzen.
Das ist cool.
Ja.
Cool.
Genau.
Jetzt habe ich ja gehört, du, also der Günther hat ja so gemeint, so wenn es direktes Tageslicht ist, das ist nicht so deins irgendwann mal gewesen. Ist es noch immer so oder was bevorzugst du jetzt vom Licht, was auch immer Setup?
Da bin ich jetzt aber durchaus überrascht, weil Tageslicht ist absolut meins.
Also nein, so direkt Sonnenlicht, 12 Uhr Mittag. Ich glaube, um das ist jetzt gegangen.
Ach so, okay.
Das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
das kann sein. Früher, weiß ich jetzt gar nicht, als ich den Gunther kennengelernt habe, habe ich das vermutlich eher gemieden, kann gut sein. Inzwischen bin ich allerdings ein Riesenfan davon. Und arbeite tatsächlich sehr gerne mit direkter Sonne. Ob das jetzt im Sommer 12 Uhr mittags sein muss, weiß ich nicht. Aber ich mag durchaus mit der direkten Sonne arbeiten, mag dort mit Licht und Schatten extrem spielen und erziele dort auch oft sehr, sehr spannende Ergebnisse. Gerade jetzt letztes Wochenende, ich bin gerade in Budapest. Und hatte hier letztes Wochenende ein Foto-Event, ein Shooting-Event für erfahrene Teilnehmer organisiert und es war herrlich. Am zweiten Tag kam die Sonne raus, so gegen 17, 18 Uhr, wo sie dann schon ein bisschen was tiefer stand, konnte man herrliche Sachen machen.
Das ist klar, ja.
Da wieder eine sehr schöne Serie war rauskommen.
Ist cool. Also war es so, dass du früher jetzt eher quasi so den, keine Ahnung, Mittagstageslicht gescheut hast, weil man es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gemacht hat, dieses harte Kontrastlicht, oder ist es einfach so ein Entwicklungsprozess gewesen?
Ein Entwicklungsprozess. Ich musste da selber erstmal reinwachsen. Mhm. Ich musste das selber auch erstmal ausprobieren und für mich auch selber erlernen letztendlich. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich bin ja eigentlich noch gar nicht so lange Fotograf, wie gesagt, vor 6 Jahren habe ich eben auch überhaupt erst angefangen zu fotografieren und ich habe das eben auch nicht alles von Anfang an gekonnt, sondern auch jetzt ist es noch ein Entwicklungsprozess. Und das direkte Sonnenlicht, das ist, glaube ich, vor 2 Jahren dazu gekommen, so 1-2 Jahren ungefähr. Und seitdem suche ich aber durchaus gerne danach, wobei jetzt das ist auch ein bisschen Glückssache, weil die idealen Bedingungen hat man da doch relativ selten. wie gesagt, auch wenn es dann um 12 Uhr mittags oder im Sommer ist, da ist das Licht dann auch wieder zu steil, da kann man auch nichts damit anfangen. Aber wenn die Sonne ein bisschen was tiefer steht und dann direkt rein scheint, ja, da kann man schon ganz, ganz feine Geschichten mitmachen.
Nimmst du dann jetzt Blitzlicht auch oder ist dann wirklich rein Tageslicht, wenn es irgendwie geht?
Also wer sich meine Profile anschaut oder meine Portfolios anschaut, nehme jetzt mal als Beispiel 500 Pix. Ich glaube, das sind wahrscheinlich 99% meiner Bilder alle mit Tageslicht. Mhm. Blitzen mit Studioblitzen tue ich aktuell überhaupt nicht, nein. Was ich hin und wieder schon mal mache, ist, dass ich einfach mal einen Systemblitz auspacke, den oben drauf packe und das Ganze ein bisschen was in die trashige Lifestyle-Richtung bringe. Mhm. Ein Mix, würde ich sagen, aus Alan von Unwerth und Terry Richardson. Hm. Ja, das mag ich auch mal ganz gerne. Das passt schon.
Das ist cool, ja. Sehr cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, Blitzlicht ist böse und nur Tageslicht ist cool, oder?
Ach, schwierig zu sagen. Also ich persönlich komme mit Blitzlicht aktuell einfach nicht klar. Ich bewundere Menschen, die das können. Vor allen Dingen bewundere ich Fotografen, die das richtig gut können. Mhm. Da ist nämlich ein großer Unterschied meines Erachtens zu sehen. Diejenigen, die das gut können, schaffen das Licht so zu einsetzen, dass es wiederum wie natürliches Licht ausschaut. Genau. Ja, und Blitzlicht hat da auch eine absolute Daseinsberechtigung. Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen, angenommen, ich wäre doch in den kommerziellen Bereich gegangen. Bei teuren Produktionen kann man sich einfach nicht auf das natürliche Licht verlassen, außer vielleicht in Südafrika, aber bei anderen Breitengraden klappt das leider Gottes nicht. Also muss man eben mit Blitzlicht auch natürliches Licht simulieren können. Und das ist eine ganz große Kunst und da bewundere ich Fotografen, die das können. Ich sage selber, ich kann es nicht. Meine Stärke liegt darin, natürliches Licht zu lesen, natürliches Licht bestmöglich einzusetzen und dahingehend kann ich meine Bilder natürlich an dem Licht anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt einen bewölkten Tag habe, wenn ich einen sonnigen Tag habe, kann ich das vielleicht einen Tag vorher noch in Sachen Styling besprechen und kann einfach meinen Bildstil darauf anpassen. Steht jetzt aber eine kommerzielle Kampagne dahinter, wo eben Sonnenbrillen verkauft werden müssen, finde ich das mit einem bewölkten oder regnerischen Himmel natürlich nicht umsetzen und müsste da eben auf die Blitze zurückgreifen.
Ja, ist klar. Bevorzugst du dann jetzt draußen quasi Tageslichtsituation, also freier Himmel? Oder ist jetzt eher so quasi das große Fenster, aber trotzdem nach drinnen ins Dunkle quasi rein fotografieren?
Genau, das Zweite trifft eher auf meine Bilder zu, mhm, auch wieder auf einen Großteil meiner Bilder. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen mag ich mich auch doch ein bisschen wetterunabhängig machen, das heißt zumindest vom Regen her unabhängig machen, deshalb arbeite ich eben gerne drinnen. Mhm. Zum Zweiten arbeite ich ja, wie gesagt, in der People-Fotografie mit Schwerpunkt Aktfotografie. Und die ist für mich thematisch meistens eben auch indoor besser aufgehoben. Mhm. Vielleicht noch an schönen Stränden, aber jetzt Lost Places oder Wald und Wiesen, da bin ich kein großer Freund von. Ich mag da eher auch die Aktfotografie in einen Lifestyle-Kontext setzen, der für mich authentisch ist. Und das passt indoor meistens doch besser als zumindest bei uns in Deutschland oder auch in Österreich oder Schweiz outdoor.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich sage aus der Anforderung, große Glasscheibe, wie auch immer, ist wahrscheinlich dann so das Loftstudio erwachsen. Stelle ich mir jetzt einmal vor, oder? Erzähl mal ein wenig was drüber.
Ach so, ja, im Großen und Ganzen ist es das. Aus der Schwierigkeit herausgewachsen, dass die Location-Suche für meine eigenen Shootings und auch für die Workshops immer zeitaufwendiger wurde. Ja, mhm. Auch wenn man natürlich jetzt 2, 3 gute an der Hand hatte, aber man braucht ja dann noch auch Abwechslung und war dann in gewissen Sachen dann doch limitiert. Und dann hatte es sich ergeben, dass meine Frau und ich eben letztes Jahr nach Moskau geflogen sind, Anfang des Jahres, und hatten dort mit einem befreundeten Fotografen ein paar Test-Shootings umgesetzt. Und ja, da kann man auf gut Deutsch sagen, ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Denn die Moskauer Kollegen haben es geschafft, massenhaft tolle Location-Studios, Loft-Studios, andere Studios auf die Beine zu stellen. Mhm. In tollen alten Industriegebäuden mit 7 Meter Deckenhöhe, mit grandios schönen Fenstern, und wunderbarem Licht. Es war eine wahre Freude, dort zu arbeiten. Und danach waren wir wirklich angefixt und haben gesagt, so was Ähnliches brauchen wir auch. Und daraus ist dann über kurz oder lang das Loft Studio Cologne entstanden, ganz genau.
Das ist cool. Was ist jetzt so was sind jetzt so die Key-Elemente, wenn man jetzt das mit anderen Mietstudios in der Umgebung vergleicht?
Zum einen ist es ein einzigartiger Flair. Also in Köln gibt es so einen Flair, glaube ich, kein zweites Mal. Mhm. Wir haben uns da wirklich an New York Loft Style in seiner puren Form gehalten. Das heißt, ein ganz rauer Boden, ältere Elemente, ein paar Holzelemente, alles wirklich zusammengebastelt, auf der Suche in Trödelmärkten, alten Geschäften, bestimmte Tische rausgesucht, vom Schreiner was zusammenbauen lassen etc. So in der Form, wie gesagt, hier habe ich das bislang kaum gesehen, also zumindest in der Kölner Region. Dann haben wir eben auch eines der einzigen oder eines der wenigen Tageslichtstudios in Köln. Und dann eben halt ohne Hohlkehle, zwar mit Papierhintergründen, aber die nutzt bei uns, glaube ich, auch kein Mensch. Ist einfach mal was anderes, das suchen viele Leute und damit sind wir ganz gut in den Markt gestartet.
Das ist cool. Sehr cool. Ja, ich bin ja gerade auf der Webseite, die ist natürlich dann auch verlinkt. Also, wir haben es eh schon gesagt, loftstudiocologne.com. Und wow, das macht Lust, dass man da hingeht sofort und fotografiert.
So soll es sein. Soll es sein. Letztendlich in Köln, ich meine, Köln selber ist ja auch im Zweiten Weltkrieg wirklich ziemlich stark kaputt gebombt worden. Deshalb gibt es kaum noch alte Gebäude, wo man eben solche Räumlichkeiten findet. Ich glaube, das Haus ist eines der 6% Häuser, die im Zweiten Weltkrieg wirklich unbeschadet geblieben sind. Und wenn man sich jetzt mal Industriegebäude anschaut, die sind in Köln, die werden auch lieber abgerissen und dann eben neu gebaut, was für Investoren einfach wesentlich günstiger ist. Köln ist eine kleine Stadt von der Fläche her. Man hat nicht viel Platz, also braucht man letztendlich jeden Platz, wird wieder neu gebaut. Und da bleiben solche Sachen leider Gottes auf der Strecke. Ja, hier haben wir Glück gehabt, hier haben wir eine tolle Räumlichkeit gefunden, hier haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen. Es sah nicht so aus, wie es jetzt ausschaut, es hatte am Anfang eher doch Bürocharakter, aber wir haben unsere Kreativität dort freien Lauf gelassen und uns dort ausgetobt mit dem Boden, mit der Wandgestaltung, mit den Möbeln da drin. Und dann
ist es hoffentlich. Nein, es ist schaut, also rein von den Bildern, wirklich, also... Ich glaube, ich komme gleich vorbei und fotografiere so ungefähr, wenn es nicht so weit
weg wäre. So soll es sein.
Wow. Also für die Zuhörer unbedingt anschauen. Wie gesagt, loftstudiocologne.com ist verlinkt. Ist sehr genial. Jetzt hast du schon gesagt, so Workshops ist jetzt so oder Coaching irgendwie so zu deinem Leben geworden. Bleiben wir mal so in dem Bereich Weiterbildung allgemein oder von den beiden Seiten. Was machst du, dass du dich selbst weiterbildest? Und was machst du in den Weiterbildungen, die du gibst? Fang einfach mit einem von den beiden an.
Fangen wir mit dem Einfachen an, wo bilde ich mich selber weiter? Mhm. Also meine Ausbildung als solche hatte ich ja schon erwähnt, das gegenüber ein Jahr Praktikum in einem klassischen Fotostudio. Über die Ausbildung in der Fotoakademie Köln, das war eine 2-jährige Ausbildung. Und darüber hinaus autodidaktisch weiterbilden, Tutorials habe ich ganz am Anfang auch mal geschaut, aber dann relativ schnell wieder drangegeben. Dann kommt eben viel der Austausch mit anderen Fotografen. Das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, auch inzwischen mit internationalen Kollegen. Auch mal gemeinsame Shootings organisieren, sich dort austauschen. Das müssen natürlich Leute auch sein, die dem Ganzen auch offen gegenüber sind.
Ja.
Das ist nicht bei jedem der Fall, aber es gibt dort einige nette Kollegen und es macht auch wirklich wahnsinnigen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und das ist dann einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, einfach mal andere Sachen annehmen. Da gibt es, wie gesagt, einen russischen Kollegen, einen schwedischen Kollegen und auch natürlich einige deutsche Kollegen, mit denen man da mal sich immer austauschen kann.
Cool. Wie ist das so jetzt mit, also bei uns in Österreich, wenn man jetzt in irgendeine, also jetzt nicht falsch verstehen, aber in unter Anführungszeichen irgendeine Akademie geht, dann ist das so, ja, da ist ja nur in so einen Abendkurs gegangen. Und wird das, ist das in Deutschland auch so, dass das irgendwie so von den unter Anführungszeichen richtigen Fotografen dann irgendwie so belächelt oder so wird? Oder ist das jetzt eher so ein österreichisches Wahnsinnsphänomen?
Das kenne ich gar nicht, das Phänomen in der
Form. Puh, seid froh!
Na, also zur Akademie selbst kann man sagen, es ist halt, es ist berufsbegleitend, ganz klar. Mhm. Aber es ist mit wöchentlichen Treffen an Sonntagen teilweise mit Abendkursen verbunden, mhm, und dann aber eben auch mit fotografischen Aufträgen unter der Woche verbunden, die man eben selber erledigen muss. Arbeitsaufwand mit allem drum und dran kann man schon mit 20 bis 25 Stunden pro Woche rechnen. Mhm. Und von daher auch sehr intensiv und durchaus hart. Also es sind einige, die aufgrund des Zeitaufwands wirklich auf der Strecke geblieben sind bei uns in der Klasse. Mhm. Und ja, auch mir hat es am Ende zu schaffen gemacht. Ja, aber die Akademie selber hat selber eine extrem gute Reputation, mhm, hat sehr viele gute Leute hervorgebracht. Und von daher, nein, dieses Phänomen ist mir bekannt.
Das ist cool. Ja, das ist, seid froh. Cool. Okay. Und wahrscheinlich der Austausch unter den Kollegen wird wahrscheinlich dort dann auch schon so ein bisschen losgegangen sein, oder?
Aber natürlich, ich meine, das hilft ungemein, das merke ich auch immer wieder auf den eigenen Workshops. Es ist nicht nur das Coaching und die Lerninhalte, die ich vermitteln kann, sondern die Teilnehmer lieben den Austausch untereinander. Mhm. Auch da werden mal in die Portfolios geschaut, auch da guckt man mal, was hat derjenige gerade in der Runde gemacht, kann man davon etwas lernen, kann man sich austauschen. Und alle gehen da auch wirklich sehr, sehr offen um, das ist das Schöne bei solchen Geschichten, so war es auch bei uns in der Akademie damals. Kreativität, wenn man damit offen umgeht, ist eine ganz schöne Geschichte, kann man ganz viel voneinander lernen. Und ja, so war es dann damals bei uns auch.
Cool, cool. Wie oft machst du, also wie oft gehst du auf Workshops? So im Schnitt im Jahr, kann man da irgendwas sagen? Oder ist es unterschiedlich?
Du meinst, wie viel ich veranstalte?
Oder? Nein, so quasi das andere, wenn du sagst, du gehst jetzt irgendwie mit zum Austausch zu Kollegen, so, ich nenne das jetzt einfach so allgemein immer so.
Kann ich aktuell nicht festlegen. Im Moment sind wir relativ stark selber eingespannt. Mhm. Das letzte Mal, das muss ich kurz echt überlegen, wo intensiver Austausch wirklich stattgefunden hat, war wirklich die Reise nach Moskau. Mhm. Das ist jetzt gut ein Jahr her, sogar ein bisschen was länger. Seitdem ist halt mit unserem Studio und mit unserem Workshop-Programm relativ spack gewesen die Zeit. Mhm. Wir werden allerdings geplant, ist auch in dem Fall jetzt St. Petersburg im Juni. Dort veranstalten wir ein Event Ende Juni, wieder für erfahrene Leute zum Portfolioaufbau. Und da werden wir zumindest wahrscheinlich ein paar Tage dranhängen, um dort auch mal wieder einen guten Austausch mit Kollegen hinzukriegen.
Cool, cool. Genau. Genau, das war so deine Seite, also wie du dich weiterbildest. Jetzt, was bildest du? Was gibst du an Wissen weiter, sagen wir mal so?
Ich unterrichte die People-Fotografie, wie gesagt, Schwerpunkt, mhm, sinnliche oder Aktfotografie, aber nicht ausschließlich, also Porträt- und Lifestyle-Workshops gibt es dort eben auch, mhm, mit Available Light, mit, mhm, rein natürlichem Licht. Tja, das mache ich sehr regelmäßig, gerade bei mir in Köln wirklich fast jedes Wochenende. Oder eben in der Reise, über Reisen in andere Länder. Dieses Wochenende bin ich übrigens bei euch in Österreich, bin ich in Bregenz, mhm, bei den Vorarlberger Berufsfotografen. Und ja, ich unterrichte in allererster Linie verschiedene Lerninhalte. Es fängt beim Licht an, also andersrum, ich gebe keine Anfänger-Workshops. Mhm. Das kann ich nicht. Ich kann technische Inhalte zur Kamera wahnsinnig schwer vermitteln. Und da habe ich irgendwie nie den Zugang zu gefunden, das wirklich gut den Teilnehmern beibringen zu können. Mhm. Das heißt, ich gebe ausschließlich fortgeschrittenen Workshops. Jemand, der zu mir kommt, sollte seine Kamera gut bedienen können, sollte auch schon das ein oder andere vernünftige Bild gemacht haben. und sich in dem Metier Fotografie ganz gut auskennen. Und dann setze ich eigentlich an, indem ich versuche, Lichtführung oder Lichtsehen zu schulen, aber eben auch Bildgestaltung, Farbgestaltung, Formen sehen, Restformen und Formen nutzen. Alles, was zum Bild als solches dazu gehört, aber nicht unbedingt der technische Aspekt ist.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist der Tageslicht oder Available Light einfach, weil what you see is what you get, hilft das? Gerade jetzt auch im Workshop-Umfeld, weil wenn man jetzt irgendwo einen Blitz hinstellt und nicht sieht, so mach mal ein Foto und dann reden wir drüber, und so ist einfach so, man sagt einfach, geh halt einmal 50 Zentimeter runter und du siehst, warum es gut ausschaut.
Ja, das heißt, der Veranschauungseffekt ist tatsächlich besser. Zweitens sind meine Workshops so strukturiert, dass die Teilnehmer sehr viel selber arbeiten müssen. Ich gebe eigentlich, abgesehen vom Theoriepart, relativ wenig vor. Bei der Blitzfotografie müsste ich das aber tun. Mhm. Das heißt, ich müsste irgendwo mal ein Set einrichten. Ich müsste erklären, was ich dort mache, und dann kann es jeder abfotografieren. Ich glaube aber, dass man so zwar auch lernen kann, aber der Lerneffekt einfach nicht so groß ist. Wenn jemand selber arbeitet, versucht das umzusetzen, was wir vorher besprochen haben, dann aber auch durchaus in den Coachings Fehler machen darf und wir diese später besprechen, weil die Bildbesprechung ist letztendlich ein elementarer Bestandteil meiner Coachings. Wir diese Bilder besprechen und erst in der nächsten Runde dann besser machen kann, dann sind diese Aha-Effekte unglaublich groß und der Lerninhalt bleibt einfach besser hängen. Ja, und das geht eben mit Available Light, weil dort jeder seine eigenen Bilder wirklich gut umsetzen kann, intuitiv umsetzen kann und eben nicht an ein Set gebunden ist. Und umgekehrt wäre das deutlich schwieriger.
Cool. Das macht jetzt natürlich auch total sinnvoll, wenn man dann jetzt eben so Shooting-Events, hier zum Beispiel Andalusien 2017, das ist ja schon ausgebucht, sorry, liebe Zuhörer, nächstes Jahr vielleicht wieder, wo man halt dann quasi wirklich über mehrere Tage hinweg wahrscheinlich einfach ausprobiert, bespricht, Fehler macht, also ausprobiert, Fehler macht, bespricht, ja, in sich geht und dann nochmal weitergeht. Sehe ich das irgendwie richtig, oder?
Fast, da muss ich ein bisschen eingreifen.
Okay.
Ich habe relativ viele Wiederholungstäter, das heißt Stammgäste, die häufig zu den Workshops gekommen sind und die natürlich auch immer besser geworden sind, muss man klipp und klar sagen. Und irgendwann habe ich mir überlegt, ich freue mich natürlich, dass sie weiterhin zu mir kommen, aber was soll ich den Jungs denn jetzt noch beibringen? Und dann entstand die Idee eines Foto-Events, eines Shooting-Events, der erstmal auch das erste, was auch nur bei uns in Düsseldorf stattgefunden hatte, wo einfach mehr Modelle an einem Tag beziehungsweise an zwei Tagen zur Verfügung stehen, die Gruppen deutlich kleiner sind als bei Workshops und somit einfach mehr Zeit in einer tollen Location mit tollen Models und tollem Styling den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden können, damit diese frei arbeiten können und eben hauptsächlich fürs Portfolio arbeiten. Da unterscheide ich ganz klar im Hinblick oder in Abgrenzung zu Coachings und Workshops, wo ich sage, hier steht nicht die Lerninhalte, hier steht nicht das Coaching im Vordergrund, sondern hier geht es ganz klar um Spaß und Portfolioarbeit.
Ah, okay, ja.
Ja, ich bin zwar als Ansprechpartner immer vor Ort, man kann jederzeit auf mich zukommen, aber dort renne ich den Teilnehmern nicht hinterher und sage, zeigt mir eure Bilder und lass uns die jetzt besprechen. Wer das da nicht möchte, beziehungsweise einfach nur zum Bildermachen kommt, alles gut, das passt so weiter.
Das ist cool. Das nimmt jetzt auch so ein bisschen die Frage, na, eigentlich nur so halb weg, die nächste. Und zwar, wenn jetzt Teilnehmer in eine Workshop-Situation, quasi jetzt nicht so ein Shooting-Event, sondern Workshop-Situation da sind und jetzt mit klarerweise sehr coolen Fotos wieder heimgehen und die als Portfolio-Fotos verwenden, wie stehst du so ihm was gegenüber?
Habe ich gar kein Problem mit. Also Portfolio-Arbeit als solches gar kein Ding. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, es darf auch eben auf fotografisch gewerblichen Webseiten verwendet werden. Bin da relativ entspannt. Kommerzielle Nutzung wird ausgeschlossen. Das heißt, der Verkauf der Bilder ist dann doch ein bisschen zu weitgehend. Wo jetzt ein bisschen eine Grauzone ist, ist, wenn mit den Bildern ein Produkt beworben wird. Habe ich bislang immer noch ein Auge zugedrückt, werde ich wahrscheinlich auch weiterhin tun. Allerdings ist das schon mal
ein bisschen
schwierig zu beurteilen. Aber wie gesagt, ich bin da relativ entspannt und das passt mir soweit.
Ich meine, ich für mich persönlich habe schon, ich sage mal, Probleme damit, wenn ich irgendwo ich jetzt fotografiere in einem Set, das wer andere aufgebaut hat, weil ich mir dann eben so denke, oh Gott, das ist nicht meins, da kann ich ja nichts mit den Fotos machen.
Siehst du, Martin, das ist eben der Unterschied und deshalb bin ich da wahrscheinlich auch so entspannt. Ich gebe zwar Model, Styling und Location vor, die eigentlichen Bilder macht aber dann immer noch der Teilnehmer. Mhm. Auch wenn er sie vielleicht unter leichter Anleitung macht, sie stammen immer noch von ihm, sie stammen immer noch aus seinem Kopf und aus seiner Idee. Und deshalb bin ich da auch relativ freizügig, was die Verwendung der Bilder angeht.
Cool, das ist natürlich cool.
Ja. Das macht Sinn.
Jetzt hast du schon gesagt, so coole Location, coole Models, Make-up und so weiter. Wie wichtig ist für dich im Generellen die Arbeit mit Make-up-Artist?
Ja, die ist für mich extrem wichtig, zumal meine Make-up-Artistin auch gleichzeitig meine Ehefrau ist.
Ah, das macht natürlich Sinn.
Genau, wir haben das quasi mehr oder weniger zusammen entwickelt, als ich anfing mit der Fotografie. Ein bisschen später ist sie dann auch eingestiegen und hat eben auch Ausbildungen im Bereich Make-up-Artist und Hairstylist gemacht. Mhm. Hat das lange, lange, lange Zeit eben nebenbei betrieben. Für mich natürlich unterstützend auf meinen Workshops, auf den eigenen Shootings. Aber eben auch ihre Leidenschaft sind dann Hochzeiten, eben mit Braut-Make-up und Braut-Styling. Mhm. Und hat jetzt vor kurzem dann auch den Schritt gewagt, eben vollberuflich in die Selbstständigkeit zu gehen und hat ihren Hauptjob aufgegeben. Auch jetzt mit dem Fotografieren angefangen, beziehungsweise tut dies gerade, plant ihre ersten Style-Shoots und wird dann wahrscheinlich im Bereich der People- und Hochzeitsfotografie versuchen, Fuß zu fassen.
Sehr brav. Gibt es einen Link? Oder gibt es sowas noch nicht?
Doch, gibt es so einfach monikaleindecker.com. Mhm.
Ja, mit Minus dazwischen oder zusammen?
Nee, in dem Fall anders als bei mir zusammengeschrieben. Mhm. Ansonsten ist die Homepage relativ ähnlich aufgebaut.
Okay, cool.
Dann ist gerade noch ein bisschen im Wandel, aber kommt bald neues Material dazu.
Sehr cool. Cool. Wie ist so generell mit seiner Frau gemeinsam quasi ein Business aufzubauen? Ist das was man empfehlen kann oder muss man da irgendwelche Grundvoraussetzungen mitbringen?
Man sollte sich schon gut verstehen, um wirklich Tag und Nacht miteinander zu verbringen. Mhm. Das ist total entspannt. Wir lieben das, wir arbeiten gerne zusammen. Mhm. Haben das ja auch mehr oder weniger zusammen entwickelt. Und es hat wahnsinnig viele Vorteile. Jetzt bleiben wir mal kurz beim Make-up-Bereich. Mhm. Sie weiß, wie ich arbeite, sie weiß, wie ich fotografiere und vor allen Dingen weiß sie eben auch, wie ich später die Bilder bearbeite in Lightroom und Photoshop. Mhm. Hat mir bei meiner eigenen persönlichen Entwicklung extrem gut geholfen, weil sie anfangs wirklich oft daneben saß und sagte, okay, hier muss noch ein bisschen was machen, da muss noch ein bisschen was machen. Ja. Und hat ihre Arbeitsweise aber auch letztendlich meiner Bearbeitungsweise anpassen können. Sie weiß, dass ich mit natürlichem Licht arbeite. Sie weiß eben, wie ich später die Bilder bearbeite. Und hat das im Vorfeld quasi perfektioniert, dass ich im Nachgang dort möglichst wenig Aufwand habe.
Cool.
Ja, und das ist ein großer Vorteil. Was man natürlich nur hat, wenn man jetzt jemanden Stamm-Make-up-Artist hat oder Stamm-Visagistin hat, mit dem man regelmäßig zusammenarbeiten kann. Und in meinem Fall dann natürlich ein riesiger Vorteil, dass es die eigene Ehefrau ist.
Ja, das ist cool. Und wahrscheinlich ist es natürlich auch cool, wenn dann die Frau sozusagen die Probleme des Selbstständigen auch versteht, was ja oft eventuell ein Problem sein könnte.
Gut, also ich denke, sie wird es jetzt noch besser verstehen, da sie diesen Schritt jetzt auch selber zu 100% gewählt hat. Ganz im Gegenteil, also meine Frau ist extrem verständnisvoll, auch im und vor allem im Hinblick letztendlich natürlich auf die wenige Freizeit, die wir zusammen haben, weil Das muss man sich vorstellen, gehen wir nochmal zurück zum Bereich der Ausbildung. Dort hatte ich noch einen Hauptjob, den ich 2 Stunden technisch verkürzen konnte, auf circa 5 Stunden am Tag oder am Ende waren es sogar 4 Stunden am Tag nur. Aber eben dann noch das Studio hatte, was ich dann eben nebenbei betrieben habe, dann noch die Fotoakademie und alles zusammen eben dann wirklich 7 Tage die Woche durch. Mache ich heute immer noch 7 Tage die Woche durcharbeiten, dann aber eben mit meiner Frau zusammen alles. Was am Anfang noch nicht ganz so der Fall war. Sie hatte stets Verständnis dafür, hat mich immer dabei unterstützt und das muss ich hier ganz groß anrechnen.
Cool. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Bisschen Neid von meiner Seite. Aber es kann ja noch werden. Hint, hint. Das ist cool. Jetzt hast du schon so ein bisschen so Lightroom und Photoshop angesprochen. Was machst du denn so bildbearbeitungstechnisch? Was ist so dein Workflow so im Groben?
Mein Workflow.
Vielleicht auch noch gleich noch da hinten rangeschoben. Ist das auch Part von den Workshops oder geht es bei den Workshops nur ums Fotografieren?
Bei den Workshops selber geht es nur in Anführungsstrichen ums Fotografieren aus einer einfachen Tatsache heraus. Bei meinem allerersten Workshop habe ich das anders gehandhabt, habe ich eben auch meinen Workflow gezeigt, habe aber einfach blitzschnell gemerkt, das funktioniert nicht. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Interessen, was das angeht und auch eben und sehr unterschiedliche Vorkenntnisse. Mhm. Und ich finde es schwierig, eben in einer Gruppe, auch wenn es nur 5 Teilnehmer sind, dort alle gleichmäßig zu bedienen. Und deshalb biete ich eben Lightroom und Photoshop-Coachings nur als Einzelcoachings an, gegebenenfalls nur als Doppelcoachings, wenn sich dort 2 zusammentun, die einen ähnlichen Wissensstand haben, aber nicht in Form eines Workshops mit mehreren Teilnehmern.
Okay, verständlich. Ja. Und dein Workflow, wenn du dann Bilder bearbeitest?
Nach Möglichkeit immer weniger. geschuldet einfach dem Zeitmangel. Nichtsdestotrotz bin ich dort doch relativ perfektionistisch, möchte die Bilder aber möglichst natürlich aussehen lassen. Das heißt, in Lightroom selber mache ich erstmal die Editierung, also auch das Einstellen der Bilder, um schon einen möglichst guten Look zu haben. Und das Fine-Tuning geht dann eben in Photoshop weiter. Das sind Geschichten eben wie Dutch and Burn, wie Hautretusche, klassische, wie kriege ich meine Hauttöne hin, wie kriege ich die Nikon-typischen Magenta-Töne herausgearbeitet, wie kriege ich gute Plastizität, noch ein bisschen mehr Knack in die Haut, wie behalte ich aber die natürliche Lichtverteilung bei und kann trotzdem mit Dutch and Burn ein bisschen was pushen, ohne dass es unnatürlich wirkt. Solche Geschichten halt. Und dann eben der perfekte Look fürs Bild. Da ist noch relativ viel Feintuning nachher drin. Wobei ich jetzt keine Geschichten mache wie Color Grading etc. Das Bild ist ungefähr so fotografiert. Ich passe es in den Tönen ein bisschen was an. Wie gesagt, Magenta-Töne raus etc. Aber ansonsten ein russischer Kollege von mir sagt immer True Color. Ja, wird ein True Color Bild. Und so funktioniert es bei mir auch.
Sehr cool. Wie würdest du generell, wenn du fotografierst, deinen Stil und deine Herangehensweise bezeichnen?
So. Ja, gute Frage.
Tata.
Mein Stil ist natürlich, nah dran. Ich versuche, Teil der Szenerie zu werden. Ich versuche, mein Gegenüber bildlich, fotografisch zu berühren. Aber eben natürlich die gewisse Distanz zu wahren. Sie ist lebendig und intensiv. Intensiv würde ich noch sagen. Genau.
Cool. Von den Brennweiten, was nimmst du da?
Meistens bewege ich mich zwischen 50 bis 85. Neuerdings habe ich eine Brennweite hinzugewonnen, die ich sehr zu schätzen weiß. Es ist das 45er, in dem Fall von der Firma Tamron. Gerade bei engeren Locations mag ich damit sehr gerne arbeiten, weil es doch nochmal ein paar Millimeter mehr zur Verfügung stellt, aber eben kein 35er
ist. Eben kein 35er ist, ja. Ja.
Ganz genau, weil mit dem 35er kommt nicht einfach nicht parat. Da kann man machen, was man will. Dazu noch ein eben sehr schönes Bouquet, einen sehr schönen Verlauf hat, was man mit dem 35er auf engen Räumen jetzt auch nicht unbedingt so hinbekommt. Und witzigerweise ins Nikon-Line-Up perfekt reinpasst, weil man, wenn man sich die Premium-Linsen von Nikon mal anschaut, dann hat man das 35er, was zwar auch in meiner Fototasche ist, aber eben sehr, sehr wenig genutzt wird. Mhm. Und dann gibt es im Premium-Line-Up eben das 58er. Mhm. Ja, eben nicht das 50er und das 85er und dazwischen passt das 45er perfekt rein und komplettiert somit die Serie ganz ideal.
Cool. Ja. 45er, von dem habe ich eigentlich überhaupt noch nichts gehört.
Viele komischerweise nicht. Ich habe mit Tamron damals gesprochen und sie haben gesagt, sie haben das 45er entwickelt und kein 50er, weil es eben dann doch noch näher dran ist am menschlichen Augenwinkel. Mhm. Ja, der ja scheinbar doch bei 44 mm liegen soll. Ob sie sich damit jetzt marketingtechnisch einen Gefallen getan haben, weiß ich nicht, aber ich schätze die Brennweite wirklich sehr. Wie gesagt, alleine schon, weil sie hervorragend ins Nikon-Line-Up reinpasst und eben, weil ich auch das Bouquet und die Vergütung sehr schätze, haben sie es auf den Markt gebracht.
Ist ein 1,8er, glaube ich, oder?
Das ist ein 1,8er, ja. Bildstabilisiert, ganz genau. Sonst habe ich alles 1,4er, aber mit dem 1,8er komme ich auch sehr
gut dran. Das ist kein Ding. Ich bin mit Sony mit dem 55 1.8 auch extrem zufrieden, aber 45, das macht wirklich ab und zu Sinn.
Das ja, es gibt cool. Auf meiner Seite, vielleicht magst du es dir mal anschauen, im Blog, mhm. Dort habe ich die Tamron-Objektive getestet und der Blogartikel heißt Senora Guevara. Und dort habe ich in einem Restaurant geshootet, ausschließlich mit Tamron-Objektiven und bis auf zwei Bilder. Sind dort alle mit dem 45er entstanden. Und gerade dort konnte das Ding seine Stärken hervorragend ausspielen, weil das Restaurant war in einem relativ kleinen Raum. Es war ein extra Raum von dem Restaurant. Toll von der Location, aber eben sehr klein und eben auch sehr vollgestellt. Mhm. Ja, und dort wäre gestalterisch mit 85 mm relativ wenig möglich gewesen. Aber mit der 45er Brennweite ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Das ist cool. Da hast du ja jetzt schreibe ich gerade den Link rein. Das Model fällt mir gerade nicht ein, aber...
Dorka,
ja natürlich, Himmel, wie kann ich nur auch dabei gehabt.
Ja,
was ja Martin auch oft verwendet.
Ja, verwendet ist schön gesagt.
Sorry.
Jawohl. Ja, Dorka, ganz großartig. Auch letztes Wochenende hier in Budapest beim Event wieder mit ihr zusammengearbeitet, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Unglaublich ausdrucksstarkes Model. Mhm. Kein Wunder, dass der Martin sie so oft verwendet.
Genau, der Martin Wieland übrigens, den ich natürlich auch schon als Gesprächspartner hier hatte.
Genau. Ja, ich glaube, ich habe sie auch damals erstmalig gesehen, als der Martin in Köln war bei der Live-Sendung. Mhm. Von Krupp. Da hatte sie nämlich noch dabei gehabt. Dort hatte sie noch eine Glatze. Finde ich sogar schade, dass sie sich die Haare wieder länger wachsen lässt, aber na gut. Immer Glatze geht natürlich auch nicht.
Immer Glatze wird auch anstrengend.
Ja, stimmt schon.
Das ist cool.
Ja, mit ihr kommt übrigens bald eben diese Serie, von der ich gesprochen hatte, mit direkter Sonne. Mhm. Habe es heute mal ein bisschen editiert, mal ein paar Bilder rausgesucht und werde die hoffentlich auch relativ schnell fertig machen und dann auch bald in meinem Blog veröffentlichen.
Im Blog posten, also wenn man bei dir den Blog abonniert, im RSS-Reader seiner Wahl, dann wird man das mitkriegen.
Genau. Kannst natürlich auch auf den sozialen Kanälen verbreiten. Wobei ich sagen muss, mir persönlich machen die sozialen Kanäle immer weniger Spaß. Ich mag da lieber wieder die eigenen Wege so ein bisschen gehen. Beziehungsweise auch auf andere Plattformen ausweichen, die gar nicht so beliebt und so gehypt sind. Aber die mir persönlich einfach mehr Spaß machen.
Das ist cool. Was verwendest du jetzt? Was hast du verwendet? Von wo gehst du weg und wo gehst du hin?
Ich bin schon noch auf allen aktiv, aber eben noch gar nicht mehr so gleich viel aktiv. Mhm. Klassisch natürlich Facebook mit der eigenen Seite. Das gehört auch zum Geschäftsmodell dazu.
Ja.
Lange habe ich mich vor Instagram gedrückt. Aber da musste man irgendwann auch mal aktiv werden. Was man bei Instagram sagen kann, ist, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, was das Wachstum und die Reichweite angeht, ohne dass man wirklich viel dafür machen kann. Die sonstigen Möglichkeiten dort sind aber sehr eingeschränkt und irgendwie tue ich mich schwer, einfach eine Plattform zu supporten, die Bilder für Handy-Displays macht. Das spricht gegen meine fotografischen Ansprüche. Und ja, darüber hinaus war meine Lieblingsplattform viele, viele Jahre 500px.
War? Warum?
Ja, ist weitestgehend immer noch, allerdings verändert sich gerade relativ viel bei 500px. Wenn meine Informationen richtig sind, ist es vom asiatischen Konsortium aufgekauft worden. Und im Moment wird man das Gefühl nicht los, dass alles sehr stark kommerzialisiert wird.
Oh ja. Ja. Das stimmt eindeutig, ja.
Genau, und ich bin mir nicht sicher, wo diese Plattform hindriftet, Bildqualität und Reichweite angeht, ist es immer noch eine ganz tolle Geschichte, aber ich hoffe, dass die Plattform auf gut Deutsch einfach nicht versaut wird.
Ja stimmt, ja. Eindeutig.
Dann gibt es noch so Sachen wie Tumblr, wo ich aktuell ausschließlich meine Akt- und Nutarbeiten zeige. Mhm. Auf Behance, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen,
ja.
Zeige ich ausschließlich Serien, wie auch im Blog oder Magazinveröffentlichung. Mhm. Und dann gibt es noch einen kleinen Geheimtipp. Und zwar gibt es ein russisches Facebook, das nennt sich vk.com. Das mag ich sehr gerne für mich selbst nutzen, um A, zu netzwerken, B, dort kann man alles ohne Zensur posten und hat aber die gleichen Vorteile, die man auch bei Facebook hat, was Kommunikation und Netzwerkmöglichkeiten angeht. Cool. Kennen nur relativ wenige.
Wie ist das geschrieben? Ich habe es auch nicht gekannt.
VK einfach. .com steht für V-Kontakte.
Okay.
Und ganze russische Welt bis hin zur Ukraine etc. Sind dort relativ stark vertreten. Ein Grund, warum wenig Europäer da sind, weil wenn man Leute addet, man natürlich relativ viel Russisch in der Timeline hat. Mhm. Es werden aber immer mehr, das heißt, VK scheint zu exportieren, scheint international zu werden. Und macht sie Spaß. Plattform und das ist die Hauptsache.
Voll. Und Facebook macht ja zurzeit auch nicht gerade alles richtig.
Kann man nicht wirklich behaupten. Ne?
Ja.
Ganz ist im cool. Gegenteil.
Und wie handhabst du es generell so mit dem? Also ich merke es bei mir, wenn man zu viel Zeit irgendwie in andere Plattformen steckt, dass man irgendwie so die eigene Seite immer mehr vernachlässigt. Soll es nicht eigentlich irgendwie so sein, Homepage first und danach erst das andere?
Das hält sich bei mir relativ gut die Waage. Einzige Nachteil. Eine Homepage ist zum einen eine Visitenkarte für mich, um eben so eine Übersicht über meine Arbeiten zu geben. Da könnte man vielleicht mal etwas öfter aktualisieren, da magst du recht haben. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist die Visitenkarte. Dann ist es für mich aber auch eine Werbeplattform, um eben meine eigenen Veranstaltungen bestmöglich präsentieren zu können. Mhm. Und dann ist es eben der Blog, wo ich aber auch ausschließlich Serien platziere. Und da liegt einfach ein bisschen der Haken gerade dran. Mir bleibt nicht so viel Zeit im Moment, um wirklich Serien zu erarbeiten. Mhm. Und auch zu bearbeiten. Das ist ja letztendlich auch das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und deshalb gibt es nur alle 2-3 Monate einen Blog-Eintrag. Könnte gerne mehr sein, aber aktuell geht einfach nicht mehr.
Ja, ist irgendwo verständlich. Der Tag hat dann nur 24 Stunden.
Also so sieht es leider aus. Und das ist natürlich auf den sozialen Medien, da kann man mal ein Bild posten. Und deshalb passiert natürlich auch mehr. Aber wenn man eben sich komplette Sachen anschaut, dann eben auf dem Blog oder eben die ganzen.
Sehr cool. Hast du schon irgendwie so in dem Bereich, wo du fotografierst, so Trends fotografisch und in der Bildbearbeitung gesehen, miterlebt oder mitgemacht?
Trends in der Bildbearbeitung. Also ich lehne. Ja, das muss ich zurückrudern. Also grundsätzlich sind mir spezielle Trends eigentlich egal. Mhm. Sei es jetzt der 35er-Look, sei es Color-Grading-Geschichten, das geht alles weitestgehend an mir vorbei. Was ich allerdings wirklich wichtig und gut finde, das ist einfach ein Trend, der sich in der Fashion-Szene in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt hat. Und das ist ein Trend zur absoluten Natürlichkeit. Das heißt nicht, dass die Bilder wirklich natürlich sind, aber sie sehen natürlich aus. Ja, das heißt, sie sind sehr natürlich bearbeitet. Und auch da versuche ich immer weiter zurückzurudern. Bin sehr perfektionistisch veranlagt. Das heißt, es fällt mir da nicht ganz einfach, auch wirklich mal ein bisschen was weniger zu machen. Aber die Bilder sollen eben möglichst natürlich aussehen und ich hoffe, das gelingt mir zumindest relativ häufig.
Cool. Also rein von dem, was ich da jetzt so beim Durchschauen sehe, würde ich schon sagen. Ja. Was sagst du zu dem Fitness-Trend, was ja zurzeit so alles ist Fitness und jeder ist nur mehr im Fitnessstudio scheinbar und alle Models haben nur mehr Fitnessstudio-Fotos. Ist das was, das du auch spürst und mitnimmst oder ist das was, was eher so vorbeigeht?
Also an mir persönlich geht das absolut vorbei. Ich bin überhaupt nicht fit.
Nein, ich habe es jetzt nicht so gemeint.
Ich weiß, wie du es gemeint hast. Passt schon. Nein, also Fitness ist nicht unbedingt mein fotografisches Beuteschema. Mhm. Und deshalb geht es auch da relativ weit an mir vorbei. Gerade was jetzt die Modellwahl angeht, suche ich auch relativ gezielt selbst aus. Mhm. Und habe daher jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit der Fitnessindustrie. Nein.
Mhm. Ja. Modellwahl, ist das bei dir so rein quasi Modelkarteien von Agenturen durchgehen oder bist du auch so, wer der so einmal vor Instagram sitzt und einfach schaut, was sich so tut in deinem Feed und dann Leute anschreibt?
Ja. Zweiteres, letzteres. Ah, okay. Ja, mit Agenturen gibt es sehr, sehr tolle Modelle, aber eben selten für den Coaching-Sektor. Mhm. Und deshalb macht es da für mich nicht so viel Sinn, erst recht, wenn es in den Bereich der Aktfotografie geht. Da schrecken Agenturen eher vor zurück. Sprich, man muss sich sein eigenes Netzwerk aufbauen und halt immer mal die Augen offen halten. Was passiert denn in den verschiedenen sozialen Medien? Instagram ist dort relativ stark geworden. Facebook funktioniert natürlich auch noch in gewisser Weise. Und man guckt natürlich auch bei anderen Fotografen, mit wem arbeiten die? Ja, zum Beispiel der Martin mit der Orca. Ja, und so verschafft man sich dann eben seinen Überblick.
Okay, ist cool. Ah, ja. Cool. Vorbilder, hast du irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, die sind cool oder keine Ahnung, vielleicht sogar welche, wo du sagst, wegen denen habe ich zum Fotografieren angefangen. Gibt es sowas?
Ich habe Vorbilder, natürlich ganz große Namen, die ich von Anfang an noch nicht unbedingt kannte. Aber das sind heute Namen wie zum Beispiel Ellen von Unwerth, eine meiner Lieblingsfotografin, wenn auch stilistisch ein bisschen anders und für mich wahnsinnig schwer zu erreichen. Mhm. Ich liebe Sante Doratio. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist. Mhm. Ein wirklich großartiger Fotograf mit einem unglaublich natürlich lebendigen Stil. Schicke ich dir nachher gerne mal den Link zu rüber.
Danke, danke.
Und ja, ansonsten Vincent Peters, ganz großartig. Peter Lindberg natürlich auch in seiner Art, wie er Fotos macht. Steht jetzt nicht bei mir ganz oben auf der Liste, wie bei vielen anderen, aber dennoch ganz, ganz großartig. Mhm. Ja, das sind schon so die bekannten Namen. Zur Available Light Fotografie selber hat mich gebracht ein heute guter Freund, damals großes Vorbild, heute auch noch großes Vorbild und eben aber auch guter Freund geworden. Das ist der Andreas Puhlen aus der Region, wo ich komme. Mhm. Arbeitet heute leider nicht mehr hauptberuflich als Fotograf. Ist wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber hat gerade mit der Available Light unglaubliche Sachen gemacht, hat auch in der Model- und Aktfotografie unglaublich schöne Sachen gemacht und kannst du dir auch mal anschauen. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall.
Cool, weil du jetzt auch Vincent Peters gesagt hast, fotografierst du noch analog oder ist es für dich nur digital?
Ich habe nie analog fotografiert, bin ja erst, wie gesagt, vor ein paar Jahren zur Fotografie gekommen und habe daher auch nur das Digitale kennengelernt. Ich finde das Analoge durchaus reizvoll. Allerdings fehlt mir aktuell einfach die Zeit, sich damit ausreichend zu beschäftigen. Und
Ich meine, ich denke mir, analog wäre eigentlich, wenn analog, dann wirklich der große Sensor, also das große Negativ, was man relativ günstig kriegt. Aber du hast ja auf deiner Workshop-Seite, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung, auch einen Workshop mit der Fuji GFX, was natürlich ein spannendes Ding ist, oder?
Ich hatte die Gelegenheit vor kurzem, das Ding zu testen, und das war wirklich mehr als spannend. Wie schon erwähnt, grundsätzlich bin ich mit Nikon unterwegs, arbeite dort mit einer D800 und D810. Bin da soweit auch relativ zufrieden, merke aber durchaus jetzt gerade bei Lowlight-Situationen, man kann durchaus doch mal an die Grenzen geraten, und ein größerer Sensor ist natürlich immer eine spannende Geschichte. Und da war mein Händler so freundlich, mir das gute Stück einfach mal auszuleihen, und ich habe sie dann wirklich auch in unter härtesten Bedingungen gegen die D810 mal antreten lassen. Bin nämlich in eine Oldtimer-Werkstatt gegangen und habe dort unter Neonlicht, teilweise mit natürlichem Licht gemischt, mit beiden Kameras gearbeitet, teilweise bis ISO 3200 hoch, teilweise den Bildstabi auch bei der GFX eingeschaltet, und ich war wirklich extrem beeindruckt, wie gut die ISO-Performance war. Das Rauschverhalten bei 3200 in der 100% Ansicht gerade so wahrnehmbar, als ganzes Bild überhaupt nicht. Sehr, sehr beeindruckend. Aktuell mit dem Objektivpark noch ein bisschen mau, muss man leider kurz gestehen. Ja. Vor allen Dingen für mich als Offenblende-Fan derzeit einfach noch nicht genügend gute Objektive da, aber ich glaube, das wird sich natürlich bald ändern. Und das Gerät wird für Aufregung sorgen. Speziell jetzt in der Katalog- oder in der Fashion-Fotografie. Hervorragendes Gerät, um den Einstieg in die Mittelformat-Fotografie zu gewährleisten. Ganz spannend, ja.
Definitiv, ja. Sehe ich auch so. Da wird sich wahrscheinlich jetzt generell einiges ändern, weil ich glaube, Fuji ist jetzt einmal ganz vorne dabei. Andere Hersteller werden auch den Braten gerochen haben, und dann wird sich da was tun. Hasselblad hat es irgendwie verschlafen. Früher draußen, aber man kriegt sie noch immer nicht.
Ja, und es soll ja auch, also zumindest habe ich gehört, dass die Kinder Krankheiten haben sollen.
Oh ja. Ja. Auch gehört, sagen wir mal so. Ich weiß nichts Näheres.
Ich bin da nicht ganz im Thema drin. Irgendwie hatte mir die Fuji mehr zugesagt, deshalb hatte ich da auch nachgefragt. Und ja, ich bin gespannt, was die anderen Hersteller machen, wie sich der Markt in dem Bereich entwickeln wird. Fuji hat da jetzt die Tür aufgetreten. Wird eine ganz spannende Geschichte. Schauen wir einfach mal.
Genau. Cool. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch unbedingt sagen müssen?
Ich weiß gar nicht, wie lange reden wir jetzt eigentlich überhaupt?
Knappe Stunde. Also wir müssen natürlich ein wenig das Intro auch noch rausrechnen. Ich würde mal sagen 55 Minuten. Ich glaube, wir haben einen relativ schnellen Ritt einmal gemacht durch dein Leben und was du so machst.
Einmal komplett durch. Ich vergesse ja auch immer schon, ne? Wenn ich quatsche, merke ich mir nicht unbedingt, was ich am Anfang erzählt habe. Deshalb kann ich dir jetzt auch nicht unbedingt sagen, was wir gequatscht haben. Ja, war aber ein angenehmes Gespräch. Von daher denke ich mal.
Ich glaube, wir müssten eigentlich relativ gut durch sein mit allem. Cool. Okay. Dann vielleicht einfach noch zu den Online-Ressourcen. Also wo man, wenn die Leute von dir Fotos sehen wollen, wo sollen sie am besten nachschauen? Schick sie noch einmal durch den Online-Park.
Das umfassendste Portfolio ist mit Sicherheit bei 500 Pix zu sehen. Dort natürlich besonders für Leute, die dort angemeldet sind. Ansonsten sieht man relativ häufig das Bild Adult Content, wo man sich dann dieses Bild einklicken muss. Meine Webseite ist perfekt, um sich eben über meine Angebote und Coachings zu informieren. Dann die Klassiker Facebook und Instagram, wobei da hatten wir ja schon. Genau. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Bilder fürs Handy-Display. Ja. Und wer sich schließlich meine Nude-Arbeiten anschauen möchte, ist bei Tumblr ganz gut aufgehoben. Oder eben bei den russischen Kollegen bei VK.
VK, cool. Auch was dazugelernt. Freut mich immer wieder.
Ja, schau an.
Cool. Gut, Sascha. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen.
Ich danke dir für die Einladung. War ein schönes Gespräch.
Freut mich. Höre ich immer gern. Ja. Wenn die Zuhörer noch irgendwelche Fragen haben, einfach in den Kommentaren posten.
Ich werde mal reinschauen.
Genau. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und Baba.
Bye-bye.